In der heutigen Episode geht es um den Kompromiss. Und das ist wirklich traurig, denn wahrscheinlich hört diese Episode deshalb niemand an, außer du vielleicht. Denn der Kompromiss ist irgendwie nicht sexy. Keiner feiert ihn, er ist überhaupt nicht glorreich. Ganz im Gegenteil, die meisten finden den Kompromiss faul und irgendwie dann doch nicht gut. Das kann man in der öffentlichen Wahrnehmung sehr gut feststellen. Dennoch, der Kompromiss ist unter systemtheoretischen Gesichtspunkten eine wunderbare Möglichkeit, Anschlussfähigkeit herzustellen oder zu erhalten. Und es gibt auch andere systemische Fragen, die mithilfe des Kompromisses gut bearbeitet werden können, beispielsweise die prinzipiell unentscheidbaren Entscheidungen, wie sie Heinz von Förster nennt. Das heißt, wir werden uns mit dem Kompromiss beschäftigen und ihn aus seinem Schattendasein in ein etwas besseres Licht zu rücken versuchen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Idee zu dieser Episode kam mir, als ich einen spannenden Artikel in der Zeit las, und zwar in der Ausgabe 2026. Der Artikel heißt »Der Kompromiss als Feind« von Jens Jensen. Und so möchte ich zunächst einmal eine Passage aus diesem Artikel zitieren. Die Welt der Kompromisslosigkeit ist die Welt der Gulags. Im Übrigen existiert sie außerhalb der ideologischen Systeme nirgendwo. Schon unsere Lebenswelt ist voller Kompromisse, selbst und erst recht dort, wo die Werbung das Gegenteil verspricht, nämlich in der Technik. Es gibt keinen kompromisslosen Antrieb, wie ihn die Prospekte preisen. Jeder Motor ist ein Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch, Drehmoment und Drehzahl, Gewicht und Haltbarkeit. Auch ein Fahrrad, das stabil und leicht sein soll, wird nicht alles zugleich in höchstem Maße sein, sondern nur einen vernünftigen Kompromiss bieten können. Oder einen unvernünftigen, wenn das Rad auch noch preiswert sein soll. Ingenieure sind Meister des Kompromisses. Auf MP3-Dateien wird Musik gerade so weit komprimiert, dass sie noch natürlich klingt. Bei Kopfhörern geht es um den Ausgleich von Impulstreue und Impulsschnelligkeit. Denn auf die Spitze des Machbaren lässt sich das eine nur auf Kosten des anderen treiben. Ich finde diese Passage unter anderem in diesem großartigen Artikel noch großartiger, weil sie deutlich macht, wie viel Kompromisse wir im Alltag haben. Das heißt also, wir sehen gar nicht die Kompromisse, die dazu geführt haben, dass unsere Autos vernünftig fahren und auch noch bezahlbar sind, dass unsere Fahrräder leicht sind und trotzdem nicht auseinanderfallen und dass wir halt vernünftige Musik anhören können, obwohl die Dateien komprimiert sind. Das heißt, wir machen uns keine Gedanken über diese technischen Kompromisse und als Ingenieur freut es mich, wenn der Autor sagt, Ingenieure sind Meister des Kompromisses. Denn auch ich persönlich finde den Kompromiss nicht so schlecht, wie er in der Öffentlichkeit gern gesehen wird. Aber ich diskutiere immer wieder mal mit interessanten Menschen und einige erscheinen mir wirklich sehr kompromisslos zu sein. Gerade wenn es um politische Entscheidungen geht und da macht man natürlich Kompromisse, weil in der Politik ja häufig auch Koalitionen gemeinsam Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, der eine Koalitionspartner möchte etwas mehr davon, der andere Koalitionspartner möchte etwas mehr vom anderen und jetzt müssen diese beiden Partner einen Kompromiss schließen. Und dieser Kompromiss erscheint dann in der Öffentlichkeit gern als faul, weil beide Seiten auf die jeweils andere Seite einprügeln und den Kompromiss ein Stück weit in Misskredit bringen. Schade eigentlich, denn der Kompromiss hat eine Menge aus meiner Sicht systemisches Potenzial. Er ist ja auch ein Mittel der Steuerung von Kommunikation. Schauen wir vielleicht mal von der großen Politik so in typische Alltagssituationen. Ein Paar plant beispielsweise in den Urlaub zu gehen. Er möchte gern in die Berge wandern, sie möchte ans Meer sich sonnen. Das Ergebnis könnte jetzt ein See mit Bergblick sein oder ein Bergaufenthalt mit Bergsee. Ja, wie dem auch sei. Das heißt ein Kompromiss. Beide sind etwas enttäuscht. Es ist nicht nur Wanderurlaub, aber es ist auch nicht nur Meer. Und der Urlaub findet trotzdem statt. Es geht also weiter. Es ist in gewisser Weise anschlussfähig. Es gibt ja diesen spannenden Ausspruch, den ich irgendwie feiere: Ein guter Kompromiss wird von keiner Partei gefeiert. Niemand hat gewonnen und trotzdem geht es irgendwie weiter. Schauen wir uns mal eine berufliche Szene an. Es geht um die Verteilung von Budget. Zwei Abteilungen ringen um dieses Budget. Jede Abteilung möchte etwas mehr haben. Und am Ende bekommt keine Abteilung, was sie möchte, aber alle bekommen sie so viel, dass es weitergehen kann. Ein Kompromiss, der geschlossen wurde. Im Nachhinein spricht man, wie gesagt, gern von einem faulen Kompromiss, von einem Kuhhandel oder irgendwie vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Also es sind eher negative Attribute, die den Kompromiss bezeichnen. Keiner sagt, wir haben einen großartigen Kompromiss geschlossen. Und das hat ein Stück weit auch systemische Ursache. Und das schauen wir uns mal etwas genauer an. Das heißt, warum ist der Kompromiss so ungern gesehen? Der Kompromiss hat keine Heldengeschichte. Es gibt auch keinen Sieger. Ganz im Gegenteil, der Kompromiss ist genau das Ding, bei dem es keine Sieger gibt. Kein Drama, kein Held. Nichts, woraus man eine Heldengeschichte erzählen könnte. Und der heute sehr stark beobachtete Populismus lebt ja gerade von Helden, von Geschichten und von Dramen, vom Einprügeln auf die jeweils andere Seite. Der Populismus lebt von der jeweils anderen Seite, die man für Defizite verantwortlich machen kann. Also das Volk auf der einen, die böse Elite auf der anderen Seite. Wir, die Guten, gegen die, die Bösen. Der Kompromiss ist in diesem populistischen Code überhaupt nicht sinnvoll darstellbar. Ganz im Gegenteil, er ist Verrat an der eigenen Sache. Und das können wir übrigens im politischen Spektrum auf jeder Seite feststellen. Das heißt, wenn da einer auf die Idee käme zu sagen, naja, wir könnten doch mal auf die anderen ein Stück zugehen, vielleicht gibt es ja einen guten Kompromiss, dann wird diese Person tatsächlich gern angefeindet bis ausgestoßen, weil ein Kompromiss ein Verrat ist. Ich habe auch in Moderationsrunden immer wieder mal solche Phänomene beobachten dürfen, wo man gesagt hat, nein, wir gehen von dieser Position keinesfalls weg. Ja, also das heißt, das ist nicht verhandelbar, ist dann ein typischer Begriff. Darüber können wir nicht sprechen. Damit mache ich aber alle Türen zu für einen Kompromiss und komme in der Sache wahrscheinlich nicht weiter, außer in der Bestätigung meiner eigenen Bubble, wir haben die richtige Perspektive, die anderen haben die falsche, wir können mit denen auch noch nicht einmal einen Kompromiss schließen. Wir sind ja eigentlich kompromissbereit, aber das ist nicht verhandelbar. Ja, solche Dinge kann man öfters hören. Wenn man nochmal zurückkommt zur Konjunktur des Bashings, des Kompromisses, es hat was mit der Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Die Empörung ist einfach anschlussfähig. Man kann sich ganz einfach super aufregen über irgendetwas. Der Kompromiss ist irgendwie ja gar nicht so der Aufreger, wenn man so möchte. Man kann das ganz gut bei den immerwährenden Tarifverhandlungen beobachten. Da stellt die Gewerkschaft eine Forderung auf, die brutal ist, durch alle Medien geht und die halbe Welt schreit auf, was das für eine völlig überzogene Forderung ist. Dann kommt die andere Seite und stellt eine Gegenforderung auf und auch das geht durch die Nachrichten, was das für eine irre Gegenforderung ist. Geht ja alles gar nicht. Und dann am Ende, ganz still und heimlich, wird ein Kompromiss geschlossen. Und das ist dann eine ganz sachliche Meldung. Man hat sich geeinigt, so und so viel Prozent gibt es mehr, so und so viel Urlaub gibt es mehr. Aber der Kompromiss ist irgendwie gar nicht cool. Die beiden Aufreger davor waren für die mediale Aufmerksamkeit sehr viel besser geeignet. Und weil wir doch sehr von Medien umgeben sind, ist der Kompromiss ja die kleinste Nachricht, die Aufreger davor die viel größere. Denn der Kompromiss ist ja irgendwie langweilig. Luhmann sagte sinngemäß, dass die Massenmedien nach Konflikten, Überraschungen, Normverstößen und Personen selektieren. Das sind also die Dinge, die in den Massenmedien funktionieren. Ein Konflikt erfüllt alle vier Kriterien. Das heißt, was ist der Konflikt? Welche Personen stehen gegeneinander? Was hat der schon wieder gemacht? Und welche Norm hat der überschritten? Ja, wir haben alle sofort ein Bild im Kopf von Menschen, die immer Normen verletzen, von Personen, die wir dahinter sehen, die Überraschung, die uns immer wieder ereilt, der Konflikt, der damit immer mehr angeheizt wird. Und der Kompromiss dagegen, der kommt kaum vor. Ja, also das heißt, keine Überraschung, kein Konflikt, keine Normverstöße und die handelnden Personen sind keine Helden, sondern eher irgendwie Advokaten, die was ausgehandelt haben. Alles irgendwie langweilig und in den Medien nicht gut vermittelbar. Schauen wir uns als weiteres die systemische Perspektive auf den Kompromiss an. Er ist ja kein halber Konsens, er ist eigentlich gar kein Konsens, sondern er ist halt ein Kompromiss. Denn er löst den Dissens gar nicht auf. Er macht ihn nur lebbar, in gewisser Weise viabel, wie die Konstruktivisten sagen würden, oder anschlussfähig. Das heißt, wir können weiterarbeiten, weil wir den Kompromiss geschlossen haben, aber wir haben immer noch unsere Dissens-Position, die man deswegen gar nicht aufgeben muss. Das heißt, der Kompromiss ist eine Möglichkeit des Weiterarbeitens im Dissens. Klingt ja eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Denn der Konsens ist die eher unwahrscheinlichste und teuerste Form der Koordination von Meinungen und Perspektiven. Denn er verlangt ja, dass alle dasselbe wollen. Wie soll das funktionieren in unserer sehr heterogenen Welt? Der Kompromiss verlangt dagegen nur, dass alle weitermachen können. Das ist eine sehr viel niedrigere Hürde. Und deshalb ist der Kompromiss auch systemisch im Sinne von Anschlussfähigkeit und Viabilität eigentlich ein Werkzeug der Wahl. Der Kompromiss hält durchaus sichtbar, dass beide Parteien, die sich geeinigt haben, auch anders könnten. Und der Kompromiss hält auch sichtbar, dass man eigentlich was anderes wollte und dennoch diesen gemeinsamen weiteren Weg, so wie er jetzt ausgehandelt wurde, respektiert. Eigentlich eine großartige Idee, gerade in einer Welt, die viele Lösungen anzubieten hat. Ein Kompromiss ist also eine Lösung, mit der niemand ganz zufrieden ist. Eigentlich eine wunderbare Idee. Und diese Unzufriedenheit aller Beteiligten ist gar kein Defekt, kein Problem, kein Mangel, sondern sie ist ein Beleg dafür, dass der Kompromiss gut geklappt hat. Aber auch das trägt wieder dazu bei, dass ihn keiner feiert. Und in letzter Konsequenz sieht man daran, dass der Kompromiss zwar Aushandler kennt, aber keine Helden. Denn es hat sich niemand durchgesetzt, niemand ist unterlegen, ein dramatisches Opfer, niemand ist der Held, ein Hero, und demzufolge hat der Kompromiss auch keine Helden zu bieten, was auch wieder irgendwie medial schwierig zu vermitteln ist. Nun, man hat in diesem Zusammenhang noch einen anderen spannenden Gedanke zu bieten, nämlich, dass die Legitimität auch von Entscheidungen durch die Teilnahme an Verfahren entsteht. Ich habe das mal im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren gelesen und auch gedacht. Das heißt, das Gericht wird durch alle Beteiligten deshalb legitim, weil man am Verfahren beteiligt ist. Das heißt, sowohl die Anklagenden als auch die Angeklagten sind Teil des Verfahrens. Sie können ihre Beweise vorbringen, sie können ihre Plädoyers darlegen, sie können hören, was die jeweils andere Seite zu sagen hat. Es ist offen oder und öffentlich. Das heißt, man ist Teil des Verfahrens. Und wenn dieses Verfahren an sich legitimiert wird, dann wird auch das Urteil legitim, ein Stück weit. Und deshalb wird der Kompromiss auch legitim dadurch, dass die Beteiligten sagen, naja gut, wir haben es ja gemeinsam ausgehandelt. Das ist also eigentlich eine großartige Methode, die mich ein bisschen an Gerichtsverfahren erinnert. Auch hier legt man in aller Ruhe die jeweilige Position dar. Man sorgt sogar für die entsprechende Ordnung und für den kommunikativen Raum, dass sich auch jeder äußern kann. Und dann, wenn das Ganze passiert ist, dann sucht man irgendwie eine Lösung. Ja, vor Gericht gibt es dann natürlich ein Urteil, dann spielt die Gesetze noch eine Rolle. Aber wenn es jetzt so ein typisches Gerichtsverfahren ist, wo keine Gesetze eine Rolle spielen, sondern ein Ausgleich hergestellt werden muss, dann wird der Richter versuchen, einen Kompromiss zu finden, der beide Seiten so einbezieht, dass niemand begeistert ist und trotzdem alle Parteien das Ganze mittragen können. Das finde ich also einen guten Gedanken, den man vielleicht hier an der Stelle mitnehmen kann, der einmal mehr unterstreicht, dass das Verfahren, den Kompromiss zu finden und die bei der Gelegenheit notwendige Beteiligung aller am Kompromiss Beteiligten, dass das dazu beiträgt, dass der Kompromiss dann halt auch mitgetragen wird durch diese Gremien. Widmen wir uns vielleicht nochmal dem Konflikt, wenn man so möchte, dem Gegenspieler des Kompromisses. Warum funktioniert er eigentlich so gut? Naja, es liegt ja auf der Hand. Konflikte ziehen alle Themen, Ressourcen, alle Aufmerksamkeit auf sich. Das heißt, der Konflikt ist ein Phänomen, welches sehr stark im Denkraum ist. Wir denken also über Konflikte sehr intensiv nach. Oder auch im kommunikativen Raum. Das sind Konflikte, das sehr viel bessere Phänomen, über das man reden kann. Das heißt, hier können auch entsprechende Eskalationen stattfinden, beispielsweise im kommunikativen Raum, wenn man dann symmetrisch in Kommunikationsschleifen kommt und jede Seite nur immer weiter zuspitzt und zuspitzt und zuspitzt, weil ja keiner bereit ist, auf die Position des anderen einzugehen, weil man ja sagt, das ist nicht verhandelbar, also die Türe schließt für einen Kompromiss. Ein Kompromiss wiederum wäre dann die Unterbrechung dieser Dynamik. Und wenn wir uns dann mal die Welt anschauen, auch in der Vergangenheit, wie es dann doch funktioniert hat, dann sind es dann doch meistens Kompromisse, die diese Dynamik der symmetrischen Eskalation gelöst haben. Wie soll es auch anders gehen? Entweder verkracht man sich dann vollständig und redet nicht mehr miteinander, oder man muss dann irgendwie aufeinander zugehen und muss auch das Unverhandelbare verhandelbar machen, also den Kompromiss suchen und damit diese symmetrische Kommunikationseskalation unterbrechen. Das heißt, der Kompromiss ist ein Werkzeug, um systemische Eskalationen zu unterbrechen. Denn der Kompromiss verweigert, dem Konflikt Nachschub zu geben. Deshalb fühlt er sich ja auch für die Parteien wie ein Verlust an. Deshalb ist mit dem Kompromiss auch keiner so richtig zufrieden. Denn man verliert ja auch ein Stück weit die Klarheit des Feindbildes, wenn man im Verfahren gemeinsam einen Kompromiss geschlossen hat. Und hier kommt vielleicht Heinz von Förster ins Spiel mit seiner Idee der entscheidbaren und der unentscheidbaren Fragen. Für ihn sind entscheidbare Fragen solche, die innerhalb eines Regelwerkes entschieden werden können und entschieden worden sind. Und es gibt prinzipiell unentscheidbare Fragen. Und für diese prinzipiell unentscheidbaren Fragen gibt es keine richtige Antwort. Hier beginnt die Notwendigkeit, Lösungen zu suchen, weil hier gibt es kein richtig und kein falsch. Also hier gibt es Abwägungen. Hier irgendwo ist der Kompromiss beheimatet. Der Kompromiss nimmt die Verantwortung dieser prinzipiell unentscheidbaren Fragen, könnte man sagen, an. Denn er behauptet nicht, die Wahrheit zu kennen, der Kompromiss, sondern eine Lösung zu schaffen, die weiter agieren lässt. Das ist ja die Idee. Der Kompromiss schafft hier das Eingeständnis, dass es keine richtige Lösung gibt, und natürlich müssen auch die beiden Konfliktparteien das eingestehen, müssen sich in ein von Luhmann sogenanntes Verfahren begeben, in dem sie beide ihre Standpunkte darstellen können, aber auch bereit sein müssen, ihren Standpunkt zu verlassen. Und dadurch gibt es dann nicht die richtige Lösung, weder die für den Arbeitgeber noch die richtige Lösung für die Gewerkschaften, aber es gibt einen Kompromiss, der weiteres Handeln ermöglicht. Das heißt, die Menschen kommen weiter zur Arbeit, sie bekommen etwas mehr Geld, aber weniger als sie gefordert haben, und sie müssen etwas länger arbeiten, etwas länger als die Gewerkschaft sich das gewünscht hat. Und so gibt es diesen Kompromiss, der anschlussfähig ist, der ein Stück weit viabel ist und das Überleben der Organisation sicherstellt. Und deshalb mein Plädoyer für den Kompromiss, weil ich glaube, es ist ein Werkzeug, um handlungsfähig zu bleiben. Und das ist in unserer Welt sehr wichtig. Begeben wir uns vielleicht nochmal in die kleine Welt unserer Organisation und unserer Teams hinein. Wenn man hier auf die Idee käme, immer auf Konsens zu agieren, also wenn man möchte, dass alle die Entscheidung mittragen, weil es ja irgendwie so schön wäre, dann bekommt man wahrscheinlich den Konsens geheuchelt, einen Scheinkonsens. Die Leute nicken das dann ab, weil sie keinen Bock haben, dieses Thema noch und noch mal zu diskutieren. Weil diesen Konsens herzustellen, wie ich eingangs schon sagte, ist aufwendig und teuer, und irgendwann nicken es die Leute durch, weil sie keinen Bock mehr haben, schlicht und ergreifend. Ist es besser als ein Kompromiss? Ja, wahrscheinlich nicht. Der explizite Kompromiss wäre ehrlicher, denn er dokumentiert auch den Dissens. Er dokumentiert, dass es hier keine richtig-falsch-Entscheidung geben kann, aber statt es zu übertünchen mit einem Scheinkonsens, macht man den Dissens durchaus sichtbar. Er kann auch wieder weiter genutzt werden und weiter für Anschlussfähigkeit sorgen. Aber jetzt und heute mal haben wir einen Kompromiss gefunden, der es hilft, weiterzumachen. Wir können weiter agieren, wir können weiter anschlussfähig bleiben. Und das sehe ich ein Stück weit auch in der Aufgabe der Führung. Die Führung sollte keine Sieger produzieren und auch die Führungskraft selbst sollte nicht den Anspruch haben, solche Verfahren gewinnen zu wollen, sondern die Führungskraft sollte vielmehr die Herrin des Verfahrens sein. Verfahren organisieren, bei denen alle Seiten gehört werden, um dann einen guten Kompromiss zu schließen, von dem vielleicht niemand begeistert ist und den trotzdem alle mittragen. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was. Dein Heiko.